Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fotografie-Podcasts Abenteuer Fotografie. Ich bin Dominik, dein Host dieses Podcasts und Betreiber des Fotografie-Blogs www.blende2.de. In der heutigen Folge geht es um das Thema Filme. Und zwar keine Videofilme oder Filme auf DVDs oder gar Kinofilme, sondern Filme für analoge Kameras. Sonst würde das ganze Thema natürlich in diesem Podcast auch keinen Sinn machen. Wie du vielleicht weißt, fotografiere ich seit mittlerweile einigen Jahren vermehrt wieder analog. Ich bin kein reiner Analogfotograf, kein Purist, kein dogmatischer Analogfotograf. Ich verteufle auch nicht die digitale Fotografie. Ich sage auch gar nicht, dass die analoge Fotografie besser ist als die Digitalfotografie. Sie ist in einzelnen Situationen nicht besser, auch nicht anders. Sie bringt einfach andere Ergebnisse. Wenn ich jetzt an Gegenlichtsituationen denke, mit dem Portra 400, dann kriege ich da einen ganz, ganz speziellen Bildlook. Wenn ich an Schwarz-Weiß denke, das funktioniert eigentlich auch mit Film einfach viel besser und das Korn sieht einfach meiner Meinung nach viel schöner aus. Vielleicht, und nur dann wirst du auch bei dieser Folge dranbleiben, denke ich, vielleicht hast auch du in den letzten Jahren oder aktuell wieder vermehrt analog fotografiert und bist vielleicht von dem doch immer noch recht überschaubaren, beziehungsweise nicht überschaubaren, sondern recht umfangreichen Angebot an Filmen ein bisschen verunsichert oder weiß nicht genau, welchen Film du jetzt mal ausprobieren solltest oder welchen Film man tatsächlich empfehlen kann oder wie die Charakteristikas der einzelnen Filme sind, dann bist du eigentlich in dieser Folge genau richtig. Wie gesagt, es geht auch nur um meine eigenen ganz persönlichen Erfahrungen mit verschiedenen Filmen. Es gibt sicherlich noch viel, viel mehr Filme. Und ich beschreibe hier einfach eine ganz kleine Auswahl, mit der ich persönlich in meiner Fotografie schöne Ergebnisse erziele und die ich eben regelmäßig und gerne verwende. Ich fotografiere analog nicht professionell, das heißt nicht für meine Hochzeitsreportagen, auch nicht für Porträts oder sonstige Aufträge, sondern ich fotografiere analog, ich sage jetzt mal, rein zum Vergnügen, rein für mich, für meine privaten Fotos von meiner Familie, von Freunden, von Urlauben, von Reisen, von Fotowalks. Und da finde ich die analoge Fotografie für mich einfach sehr, sehr passend und genau richtig für das, was ich später mit den Ergebnissen anfangen möchte. Nämlich ich möchte gedruckte Bilder bzw. ausbelichtete Bilder in der Hand haben. Ich möchte irgendwas haptisch später fühlen können, empfinden können. Und ich möchte auch beim Fotografieren nicht permanent geneigt sein, zumindest mal hinten aufs Display zu schauen und mein Foto zu kontrollieren. Sondern ich möchte im Moment verweilen, in dem ich gerade bin. Ich möchte ein Foto schießen. Und dafür ist für mich Film genau richtig. Film liefern meiner Meinung nach sehr schöne Ergebnisse nach wie vor, auch wenn man natürlich mit einer digitalen Aufnahme viel, viel mehr Möglichkeiten hat. Analogfilm, also gerade Analog-Negativfilm, verzeiht sehr, sehr viel. Sprich, Spitzlichter fressen nicht so schnell aus wie bei der Digitalfotografie, wobei ja mittlerweile die Sensoren da auch schon viel, viel besser geworden sind. Schattenzeichnung ist auch ein ganz wichtiges Thema vom Film. Also ein Film hat einfach einen relativ großen Dynamikumfang oder Kontrastumfang, den er verarbeiten kann. Ich will jetzt gar nicht den Vergleich antreten zwischen einem guten Farbnegativfilm und einer sehr guten Digitalkameras oder einem sehr guten digitalen Sensor, wie es zum Beispiel in den Sony-Kameras oder Nikon-Kameras verbaut ist. Ich denke, da wird Film definitiv verlieren irgendwann. Aber wie gesagt, für meinen privaten Gebrauch ist Film genau das Richtige für mich. Ich gebe die Filme ins Labor, beziehungsweise bei Schwarz-Weiß-Filmen ist es so, dass ich die zu Hause selbst entwickle, habe dort also auch relativ schnell meine Ergebnisse. Ich scanne dann alle meine Negative ein und habe dann im Prinzip meine Negative. Ich habe meine digitalen Scans oder meine digitalen Fotos in dem Fall dann und habe dann auch immer, also zumindest bei den Farbnegativfilmen, Abzüge, weil ich die im Labor dann automatisch mitbestelle. Es geht in dieser Folge und bei meiner Auswahl nur um Negativfilme, also nicht um Positivfilme. Vielleicht ist das ganze Thema neu. Du fragst dich erstmal, was heißt das, negativ, positiv? Also fangen wir mal bei den Positivfilmen an. Da gibt es meines Wissens nach nur noch Farbpositivfilme. Also Farbfilme, die ein positives Bild zeigen. Auf dem Negativ muss ich jetzt fast sagen, aber es ist halt in dem Fall kein Negativ, sondern positiv. Kurz gesagt, das sind also die Dia-Filme, die du vielleicht noch von früher erkennst. Wenn du dir also den Filmstreifen dann anschaust, siehst du schon das fertige Foto. Ja, das siehst du zwar bei den negativen oder bei den Negativfilmen auch, aber dort sind eben die Grautöne bzw. die Farbtöne genau umgedreht. Und deswegen heißen diese Filme, also die anderen Filme, Negativfilme. Weil dort siehst du auch das fertige Foto, aber kannst es etwas schlechter bewerten oder anders bewerten als bei einem Positivfilm. Denn bei Positivfilmen, ja, den legst du auf ein Leuchtpult oder hältst ihn vor eine Leuchtquelle, nimmst dir am besten noch eine Lupe und siehst genau das Bild so, wie es ist. Ich habe damals, als ich angefangen habe, mich intensiver mit der Fotografie zu beschäftigen, das war irgendwo Anfang 2000, nee, eigentlich schon vor 1900 irgendwas, das war noch während meinem Studium, relativ am Anfang, wo einfach die Fotografie in mir so ein großes Interesse und so viel Spaß, ja, verursacht hat oder geweckt hat, dass ich mich damit intensiver beschäftigt habe. Und damals war eben, oder hieß es immer, nimm einen Dia-Film, also einen Positivfilm. Wenn du deine Bilder auch mal an Magazine schicken willst, veröffentlichen willst. Und es war damals einfach schöner. Scanner war noch nicht so gut, beziehungsweise waren verdammt teuer, gute Scanner. Und man hat eben sich die Fotos sehr, sehr oft, oder ich habe das zumindest gemacht, sehr, sehr oft als Dia-Show angeschaut. Deswegen habe ich mit Diafilm angefangen. Diafilme ganz allgemein haben den Nachteil, dass sie sehr, sehr kritisch sind wiederum, was Belichtung betrifft. Also da sind wir irgendwo, ja, wie man es heute eigentlich von den Digitalkameras erkennt, man muss schon sehr, sehr gut seine Belichtung treffen. Wie gesagt, bei den neueren Digitalkamerasensoren ist das nicht mehr ganz so der Fall. Da kann man auch sehr, sehr viel auch in der Post-Production, in der Bildbearbeitung rausholen. Aber es war zumindest mal, oder es ist bei Diafilmen, bei Positivfilmen so, dass die Belichtung da wirklich auf die halbe Blende genau sitzen muss. Halbe Blende zu viel, also überbelichtet, oder halbe Blende unterbelichtet. Und schon kannst du eigentlich das Dia fast wegschmeißen, weil dort eben die Schatten dann ziemlich schnell zulaufen, auch die Lichter auch sehr, sehr schnell absaufen. Deswegen habe ich jetzt für mich ganz bewusst entschieden, bei meinem Neuanstieg soll es so einfach wie es geht sein, beziehungsweise es soll einfach, ja, ich will mich einfach nicht mehr so in diesem Ausmaß, wie ich es damals gemacht habe, mit Belichtung beschäftigen. Ich habe damals oft dann auch Belichtungsreihen gemacht, also zum Beispiel eine Blende unterbelichtet, eine halbe Blende unterbelichtet, normal, was die Kamera mir vorgegeben hat oder mein Belichtungsmesser mir vorgegeben hat, und dann das gleiche nochmal mit einer Überbelichtung gemacht, um einfach eine Serie zu haben. Also dieses sogenannte Bracketing, wie man heute sagt bei den Digitalkameras. Will ich heute alles nicht mehr machen, will ich mich nicht mehr damit beschäftigen. Deswegen meine erste grundsätzliche Wahl war eben nur noch Negativfilm zu nehmen, weil der eben viel, viel mehr verzeiht. So, damit sind wir eigentlich schon mal so bei einem ganz wichtigen Punkt. Also es geht nur um Negativfilme heute. Ich behandle heute Farbnegative, aber auch Schwarz-Weiß-Negativfilme. Fangen wir mal bei den Farbfilmen an, denn die meisten von euch werden wahrscheinlich in Farbe gerne fotografieren. Man wird jetzt erstaunt sein, denn es gibt einen Haufen Farbnegativfilme sogar immer noch in Drogerien zu kaufen. Also wenn du zu Rossmann gehst, zu DM oder in andere Drogerien, wirst du immer noch Farbnegativfilme in einer, ja, doch recht umfangreichen Auswahl sogar finden. Diafilme wird schwierig werden, also Positivfilme in Drogeriemärkten, das wird nicht ganz so gut funktionieren. Aber Farbnegativfilme wirst du dort noch finden. Du findest dort zum Beispiel den Aqua Vista 400 meistens, Kodak Gold in 200, Kodak Ultramax in meistens 400. Die Zahlen hinten dran sind übrigens die ISO-Werte, das kennst du von deiner Digitalkamera. Je höher der ISO-Wert, desto empfindlicher ist der Kamerasensor. Das ist bei den Digitalkameras so und bei den Filmen ist es ganz genauso. Und letztendlich kommt auch diese Bezeichnung ja von den Zeiten, als wir noch auf Film fotografiert haben. Also ein ISO 400 Film ist im Filmbereich schon ein Film mit einer recht hohen Empfindlichkeit. Es gibt auch Filme mit 800, auch Filme mit 1600 oder 3200, aber da ist dann eigentlich auch Schluss. Man muss sagen, bei den 3200 ISO Filmen findet man heute eigentlich nur noch Schwarz-Weiß-Negative oder Schwarz-Weiß-Negativfilme. Und das sind auch nativ oder in der Realität nicht wirklich ISO 3200, sondern eher ISO 1200, ISO 1600. Ja, so entwickeln diese Filme zumindest mal die Fachlabore. Also irgendwo bei 1600 ISO ist eigentlich Schluss bei Filmen. Das vielleicht auch nochmal vorweggenommen. Aber zurück zu den Farbnegativfilmen. Also das ist so die Auswahl, die du an Consumer-Filmen in den Drogerien findest. Wie gesagt, Aquavista 400, manchmal auch 200. Du findest Kodak Gold meistens in 200 und den Kodak Ultramax in 400. Manchmal auch den Kodak Gold in 400. Aber bei uns in der Region zumindest mal findest du noch den Kodak Ultramax in 400. Zumindest mal die Kodak-Filme haben auf dem Film 24 Aufnahmen. Standards sind oder waren eigentlich beim Kleinbildfilm 36 Aufnahmen. Ich bin beim Aquavista gerade im Überlegen. Ich glaube, der hat 36 Aufnahmen. Da müsste ich mal bei mir tatsächlich in meiner Fototasche schauen, ob ich noch einen Film habe. Den Aquavista setze ich nicht so häufig ein. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu meiner Empfehlung. Also ich empfehle dir für richtig sonnige Tage als Consumer-Film definitiv den Kodak Gold 200. Und wenn es ein bisschen lichtstärker sein soll, den Kodak Ultramax 400. Beide Filme bieten schon sehr schöne gesättigte Farben, relativ neutrale Hauttöne. Insgesamt sind die Bilder bei beiden Kodak-Filmen eher so ein bisschen gelbstichig. Wobei mir persönlich gefällt der Ultramax 400 eigentlich da ein bisschen besser, weil der etwas neutralere Farben bringt. Der Aquavista ist sehr, sehr rotstichig. Das kann bei vielen Motiven gut wirken, aber ich bin eigentlich davon abgekommen, mit dem Aquavista viel zu fotografieren. Ich habe die Kodak-Filme in dem Fall jetzt lieber. Wenn dir ein leichter Rotstich in den fertigen Fotos gefällt, probier mal den Aquavista aus. Ich würde dir jetzt für die ersten Aufnahmen erstmal davon abraten, weil, wie gesagt, alles ein bisschen unnatürlich wirkt, meiner Meinung nach. Preislich liegen wir da irgendwo, im Dreierpack kosten die, glaube ich, bei uns 7 oder 8 €, also diese Kodak-Filme. Ist nicht wirklich super günstig, ist aber auch nicht wirklich teuer. Ich finde es eigentlich, was sind das dann? 2, 3 €, 2,50, 3 € pro Film. Finde ich eigentlich ganz vernünftig. Ich gebe diese Farbnegativfilme auch ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen direkt auch bei DM in die Entwicklung oder bei Rossmann. Bin mit den Ergebnissen gut zufrieden. Ich sag mal, die Abzüge kommen manchmal ein bisschen komisch raus. Da, wenn man gute Abzüge haben will, sollte man dann doch eher zum Fachlabor gehen. Aber mit den Negativen kann man sehr, sehr gut arbeiten. Kann man sehr gut einscannen und von einem Scan kann ich dann natürlich auch den Rotstich von einem Aquavista-Film natürlich im Lightroom oder in Photoshop natürlich ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten eliminieren. Wie gesagt, meine Empfehlung dort bei den Consumer-Filmen wäre Kodak Ultramax 400 oder Kodak Gold 200. Jetzt gibt es neben diesen Consumer-Filmen natürlich die sogenannten Pro-Filme oder Professional-Filme. Da findest du zum Beispiel von Kodak die Portra-Reihe. Es gibt den Portra in ISO 160 natürlich. Es gibt ihn in 400, also Portra 400 und Portra 800. Dann gibt es noch den Pro 400H von Fujifilm. Das ist ein Professional-Film mit ISO 400. Und jetzt muss ich überlegen, das war es eigentlich bei den beiden großen Herstellern. Also große Hersteller von Filmen waren und sind nach wie vor noch Fujifilm und Kodak. Bei den Schwarz-Weiß-Filmen gibt es da noch andere Hersteller, aber bei den Farbfilmen sind eigentlich Fuji und Kodak so die Marktführer. Es gibt natürlich Farbfilme mittlerweile auch Polaroid macht wieder welche, aber zumindest mal hier Lomography. Es gibt Cinestill als Hersteller, die nehmen also nehmen Kino bzw. Film, also für Videoproduktion, die teilweise immer noch auf Analogfilm abgedreht werden. Sie nehmen diese Filme und konfektionieren die neu und machen dort Kleinbildfilme draus. Ja, sind schweineteuer, meiner Meinung nach für einen kreativen Fotograf natürlich ganz toll geeignet, um halt schöne Bildeffekte direkt an der Kamera zu erzielen. Aber mir persönlich sind sie zu teuer einfach. Ich habe noch nie damit fotografiert und ja, ich werde es irgendwann mal ausprobieren, aber kann an der Stelle heute noch gar nichts zu diesen Filmen sagen. Bei den Pro-Filmen, wie gesagt, Fuji hat noch einen, den Pro 400H, und Kodak hat direkt noch drei, den Portra in 160, 400 und 800. Ich kann beide Hersteller empfehlen. Beide Pro-Filme, auch bei dem Kodak, die verschiedenen ISO-Filme profitieren von einer oder brauchen viel Licht. Das vertragen übrigens die beiden Consumer-Filme, Kodak Ultramax und Kodak Gold ebenfalls. Allerdings habe ich dort festgestellt, dass wenn man diesen Film überbelichtet, die Spitzlichter doch oder Lichter generell etwas leichter ausfressen als bei den Pro-Filmen. Deswegen arbeite ich hier eigentlich so ja, mit einer halben Blende bis einer ganzen Blende Überbelichtung. Das hat einfach das zur Folge, dass man mehr Zeichnungen in den Schatten bekommt, dass Hauttöne schöner rüberkommen, natürlicher wirken und der generelle Bildlook einfach meiner Meinung nach etwas frischer wirkt. Wenn du es eher so moody haben willst, ein bisschen dunkler, kannst du die Filme auch gut unterbelichten. Mehr wie eine Blende würde ich da jetzt nicht gehen, denn bei unterbelichteten Farbnegativfilmen kommt es auch bei den Pro-Filmen immer wieder dazu, dass sich Farben verschieben. Also du hast Farbverschiebungen nach in den Bildern, komische Hauttöne. Ja, das sollte man eigentlich bei Farbnegativen generell vermeiden, eine Unterbelichtung. Deswegen überbelichte ich alle meine Farbnegative generell um eine halbe Blende bis eine ganze Blende. Die Pro-Filme, also Fuji Pro 400 und die Portra-Reihe, kannst du beliebig auch um 1,5-2 Blenden sogar überbelichten und wirst immer noch sehr, sehr brauchbare Resultate haben. Gerade Portra ist ja, der Portra-Film ist dafür bekannt, dass er dann bei dieser gezielten Überbelichtung in Kombination dann auch mit einer Gegenlichtsituation, und zwar bei einer relativ flach stehenden Sonne, morgens oder eben dann abends, einen, ja, also dir so einen sogenannten Pastell-Look gibt. Also die Farben, die werden dann ein bisschen ausgewaschener. Du hast sehr, sehr pastellige, sehr weiches Bild. Gleichzeitig werden aber vor allem beim Portra die Farben sehr, sehr schön intensiviert. Der Portra wird auch sehr, sehr warm bei einer Überbelichtung. Der Pro 400 von Fuji bleibt eher etwas kühler von den Farben her, auch bei einer Überbelichtung, auch bei Gegenlichtsituationen am Abend oder am Morgen. Also da kannst du schon von vornherein mal auswählen, wenn du jetzt so ein schönes, klassisches Gegenlichtfoto haben möchtest, belichtest du auf die Schatten, gibst vielleicht nochmal eine halbe oder Blende dazu, würde jetzt da in dem Fall empfehlen, ja, ein bisschen jetzt zu experimentieren, auch je nachdem, wie weit die Sonne schon oder wie tief die Sonne noch oder schon steht. Und da wirst du mit dem Portra sehen, dass du einen sehr, sehr schönen, warmen Bildlook bekommst. Und der Fuji in dieser Situation etwas neutralere Farben dir gibt. Ja, oder einen etwas neutraleren, leicht kühlen Bildlook dir gibt. Bei den beiden Pro-Filmen ist es so, da kann ich dir jetzt gar keine generelle Empfehlung ausgeben. Es ist grundsätzlich so, dass viele Porträtfotografen den Portra 400 nehmen oder Portra 800 sogar. Viele Landschaftsfotografen auch den Portra 160 verwenden, wegen der niedrigeren ISO und entsprechend auch hat dieser Film sehr, sehr feines Korn. Ich persönlich finde aber auch den Fuji Pro 400H sehr, sehr toll. Er ist auch etwas günstiger als der Portra, wobei es da drauf ankommt, kaufst du Kleinbildfilm oder kaufst du Mittelformatfilm, also diese 120er Filme. Da gibt es Preisunterschiede. Also mal ist Fuji günstiger, mal ist Kodak günstiger. Und ja, da kann man also so einen Preisunterschied kann man da durchaus mitnehmen. Ein Film, den ich jetzt im letzten Urlaub eingesetzt habe und jetzt auch schon die ersten Scans von den Farbnegativfilmen gemacht habe, ist der Kodak Ekta 100. Diesen Film findest du noch nicht auf meinem oder in meinem Blogbeitrag. Ich habe, jetzt muss ich gerade mal spicken, im Januar diesen Jahres habe ich bei mir auf dem Blog www.blende2.de auch schon mal alle die Filme, über die ich heute spreche, kurz vorgestellt. Da findest du auch einige Beispielbilder im Beitrag. Kannst du dir gerne mal durchlesen und die Bilder anschauen. Und dort findest du aber noch nicht den Ekta 100. Denn auf den Ekta 100 bin ich erst jetzt im Sommer irgendwann gekommen, oder es war spätes Frühjahr, bin ich auf den Ektar 100 aufmerksam geworden, habe mir mal ein paar Filme in 100, also ein paar 120er Filme für meine Mittelformat, 6x6 Pronica, SQA, oder SQB habe ich, gekauft und habe die im Urlaub geschossen. Und da muss ich sagen, für die Landschaftsfotografie würde ich, glaube ich, den Ektar 100 bevorzugen vor dem Portra 400 oder vor dem Fuji Pro 400. Wie gesagt, ist alles Geschmackssache. Man muss jetzt genau gucken, will man diesen pastelligen Look erzielen? Ja, mit den etwas zwar gesättigten, aber doch relativ so verwaschenen Farben. Dann definitiv der Portra oder der Fuji Pro Film. Wenn es mir aber um kontrastreichere Bilder geht, wenn ich kontrastreiche Bilder aufnehmen möchte, mit super gesättigten Farben, also fast so, wie man es vielleicht oder wie du es vielleicht von einem Dia-Film her kennst, von dem Velvia 50, Velvia 100. Der ist ja bekannt für diese knalligen, gesättigten Farbe. Und das Ganze eben als Farbnegativfilm, dann würde ich dir definitiv den Ektar, also Kodak Ektar 100 empfehlen. Ist wie jeder andere Profilm auch nicht jetzt super günstig, aber das relativiert sich. Da werde ich auch gleich nochmal drauf kommen, wenn du dir die Aufnahmen anschaust, zumindest mal im Kleinbildformat. Nochmal, schau dir den Ektar 100 an, wenn du knallige Farben magst, wenn du kontrastreichere Bilder magst. Super, super cool. Für Porträts vielleicht eher so, ja, wäre es eher weniger meine Empfehlung, weil teilweise die Hauttöne ein bisschen unnatürlich rüberkommen. Speziell auch, wenn du den Film unterbelichtest, aber auch gegenüber einer Überbelichtung, einer deutlichen Überbelichtung, ist der Film definitiv empfindlich. Daher verzeiht so ein Portra oder so ein Fuji Pro viel, viel mehr. Ja, und du kannst, wie gesagt, diese Überbelichtung auch gezielt einsetzen, um einen bestimmten Bildlook zu erzielen. Genau, Ektar 100, Empfehlung für die Landschaftsfotografie. Das wären eigentlich auch meine Filme, die ich so als Farbnegativfilme einsetze und die empfehlen kann. Wie gesagt, es gibt noch viel, viel mehr. Das ist jetzt hier nicht abschließend, definitiv nicht. Ich setze diese Filme auch alle, bis auf die Consumer-Filme natürlich, für meine Mittelformatkameras ein. Ein Kodak Gold oder eine Kodak Ultramax gibt es einfach nicht für Mittelformatkameras. Sonst würde ich die dort genauso mal probieren oder testen. Zum Thema Preis nochmal zurückkommen. Also die Pro-Filme sind definitiv teurer als die Consumer-Filme. Du bezahlst jetzt für so eine Kleinbildrolle von einem Fuji Pro 400H oder von einem Kodak Portra 400, zahlst du, naja, schon 8 Euro. Jetzt kommt aber was. Und zwar, wenn du jetzt mal die Aufnahmen pro Filmpatrone dir anschaust, dann wirst du sehen, dass diese ganzen Professional-Filme alle 36 Aufnahmen haben. Und so ein Kodak Ultramax 400 oder Kodak Gold 200, der hat nur 24 Aufnahmen. Kostet trotzdem ca. 3 Euro. Du hast aber bei den Pro-Filmen ja 50% mehr Aufnahmen. Das heißt, du wärst dann zwar auch nur bei 4,50 Euro, 5 Euro, sagen wir mal, für so einen Consumer-Film, hast immer noch eine Preisdifferenz. Aber meiner Meinung nach, wenn du wirklich optimale, bestmögliche Ergebnisse erzielen willst und wirklich einfach auch konsistenten Bildlook haben willst, immer exakt gleiche Farben, einfach ein super feines Korn, noch bessere Schärfe, noch eine schönere Sättigung, noch reinere Farben, dann ja, leg die paar Euro drauf und kauf dir die Pro-Filme. Probier sie zumindest mal aus. Das wäre so meine persönliche Empfehlung noch. So, kommen wir jetzt mal zu den Schwarz-Weiß-Negativfilmen. Da gibt es zwei bzw. drei bedeutende Hersteller. Oder sagen wir mal vier. Und zwar findest du ganz klassisch Ilford als Hersteller von Schwarz-Weiß-Filmen. Du hast Kodak natürlich. Ja. Du hast Rolei, wobei ich da nicht sicher bin, ob die wirklich selbst produzieren. Und dann hast du, jetzt habe ich gerade den vierten vergessen. Kodak. Ne? Oder habe ich Kodak schon erwähnt? Ja klar, Kodak. Habe ich schon erwähnt. Es gibt doch nur drei. drei große jedenfalls. Es gibt noch viel, viel andere. Wie gesagt, da gibt es ganz viele neue Startups, die auch Schwarz-Weiß-Negativfilme auf den Markt gebracht haben. Habe ich alles noch nicht getestet. Ich habe getestet Kodak, und zwar den T-Max und den Tri-X. Der Tri-X hat 400, ISO 400, und der T-Max, den ich getestet habe, hat 400. Es gibt ja auch den T-Max in 3200, der liegt aber bei mir noch eingefroren, den habe ich noch nicht verschossen. Also bei den Kodak Schwarz-Weiß Negativfilmen habe ich die beiden ISO 400 Filme getestet. T-Max 400 und Tri-X, auch mit ISO 400. Beides tolle Schwarz-Weiß-Filme, geben dir tolle Kontraste, wobei der T-Max etwas weniger kontrastreich ist als der Tri-X und auch ein wesentlich feineres Korn hat. Also wenn du bei Schwarz-Weiß-Filmen kein Korn haben willst oder ein sehr, sehr feines Korn, kann ich dir definitiv Kodak T-Max-Filme empfehlen. Wie gesagt, gibt es in verschiedenen ISO. Musst du einfach für dich mal rausfinden, was für dich der beste Film ist. Der Tri-X hat nativ ISO 400. Dort ist es so, dass viele Fotografen den Film teilweise auch wie ISO 1600 belichten. Das macht dieser Film mit. Du musst das halt dann bei der Entwicklung entsprechend mit angeben, beziehungsweise selbst zu Hause entwickeln und die Entwicklungszeit entsprechend verlängern. Bei den Schwarz-Weiß-Negativfilmen, die eben gepusht werden, wie man sagt, also wie ISO 800 oder ISO 1600 belichtet werden und dann auch so entwickelt werden. Das funktioniert nach meinen Erfahrungen zumindest mal bei DM oder Rossmann Laboren nicht. Da musst du entweder selbst entwickeln oder die Filme ins Fachlabor schicken. Dann ist auch die Entwicklung im Fachlabor leider relativ teuer. Deswegen würde ich dir bei Schwarz-Weiß Negativfilmen, wenn du denn damit regelmäßig fotografierst, definitiv empfehlen, schau dir mal an, wie man so einen Film entwickelt. Das ist nämlich super, super easy. Du brauchst super wenig Sachen. Ich glaube, ich habe für mein ganzes Equipment keine 100 Euro bezahlt. Naja, ein bisschen mehr durch die Chemikalien, aber ich kann jetzt keine Ahnung, wie viel Filme damit entwickeln und habe mir einfach jede Menge Kosten erspart durch die Einsendung ins Labor und die teure Push-Entwicklung. Habe meine Negative auch viel, viel schneller entwickelt bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch liegen und kann sie direkt einscannen. Also dieser ganze Workflow wird dadurch unglaublich beschleunigt durch eine Selbstentwicklung. Wie gesagt, ist kein Hexenwerk, ist super, super easy. Du brauchst nicht viel. Ich werde dazu auch nochmal eine Podcast-Folge machen oder eher einen Blogbeitrag beziehungsweise auch ein kleines YouTube-Filmchen abdrehen im nächsten Jahr, weil es echt so super simpel ist und das eigentlich meiner Meinung nach jeder, der schwarz-weiß analog fotografiert, machen sollte oder mal gemacht haben sollte. Gut, jetzt habe ich wieder ein bisschen zu viel gelabert, denke aber, das war trotzdem wichtig und interessant für dich. Genau, Kodak T-Max, wie gesagt, ganz feines Korn, Kodak Tri-X gut pushbar, also wie andere ISO-Werte, mit anderen ISO-Werten belichtbar, hat aber ein deutlicheres Korn. Ein Film, den ich auch getestet habe und den ich jetzt als meinen Standard-Schwarz-Weiß-Negativfilm verwende, ist allerdings nicht ein Kodak-Film, sondern ein Ilford-Film. Und zwar der Ilford HP5, also HP5. Hat eine native Empfindlichkeit von ISO 400, ist ganz ähnlich wie der Tri-X, hat auch ein relativ deutliches Korn. Viele sagen, dass das Korn anders aussieht als beim Tri-X. Das ist jetzt halt eine persönliche Geschmackssache, weil meiner Meinung nach sieht man jetzt nicht so den Mega-Unterschied. Kontraste sind auch sehr, sehr deutlich, speziell wenn der Film eben gepusht wird, also wie ISO, mit einer höheren ISO belichtet wird, also ISO 800, ISO 1600. Ich belichte den Film eigentlich grundsätzlich immer mit ISO 1600, weil ich den Film sehr, sehr viel auch für Innenaufnahmen einsetze. Draußen, auch bei Sonnenschein, erlaubt er mir halt, meine Blende sehr, sehr weit zu schließen, kriegt eine große Tiefenschärfe dann hin. Und kann relativ mühelos fotografieren. Kann natürlich nicht mehr super gut freistellen, ganz klar. Aber das mache ich eigentlich auch bei der Schwarz-Weiß-Fotografie komischerweise weniger im Vergleich zu meiner Farbfotografie oder auch Digitalfotografie. Ich habe die Objektive, ich habe für meine Leica zum Beispiel das Leica 50mm Blende 2. Ich habe für meine Canon A1 50mm mit 1,4. Habe das Ganze auch für meine EOS 5, also Canon EOS 5 mit Autofokus. Habe auch mit meinen Mittelformatkameras natürlich die Möglichkeit, sehr, sehr schön freizustellen, aber nutze das eigentlich im Kleinbildbereich zumindest mal für meine Schwarz-Weiß-Fotografie eigentlich irgendwie weniger. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Also das wäre meine Empfehlung, der Ilford HP5 gefällt mir persönlich halt am besten und was ich auch sagen muss, er ist günstig, also günstiger als der Kodak Tri-X beispielsweise. Und was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ich habe mir bei Kleinanzeigen habe ich mir einen Filmlader gekauft. Der war zwar schweineteuer oder ja wahrscheinlich teurer, als er damals neu gekostet hat. Ich habe so 45 Euro, glaube ich, bezahlt dafür. Aber man kann jetzt eine ganze Filmrolle kaufen. Ja? Und zwar eine große, also es sind, ich weiß gar nicht genau, wie viel drauf sind. 36 Meter, 38, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall einige Meterchen sind da drauf. Es war ein bisschen friemelig, das Ganze dann im Wechselsack in meinen Filmlader zu bekommen. Aber ich habe es geschafft und habe mir dann leere Filmpatronen gekauft. Auch super günstig aus Plastik heute zu bekommen im Fachhandel. Und ich lade mir jetzt meine Filme selbst. Und da kostet mich nachher eine Patrone 4,50, glaube ich, sowas, ne? Mit 36 Aufnahmen. Und das ist schon super günstig, wenn ich dann noch mit einkalkuliere, dass ich selbst entwickle, dann ist es schon eine sehr, sehr günstige Möglichkeit der Analogfotografie, ohne Qualitätseinbußen, weil ich habe einen super, super guten Film. Ilford macht nichts anderes als Schwarz-Weiß-Filme. Die machen das auch schon ein paar Jahrzehnte lang, oder ein paar Jahrhunderte vielleicht schon. Ist also ein super qualitativer, hochwertiger Hersteller, habe einen super Film und habe einfach super wenig laufende Kosten. Das gefällt mir super gut. Und die Kodak-Filme gibt es zwar auch als Bulkware, also als große Rolle, aber die sind dort nicht so günstig wie Ilford, sodass du dort eigentlich keine wirklich Kosten sparen kannst, wenn du deine Filme selbst konfektionierst. Gut, das waren meine Empfehlungen. Es gibt alle diese Schwarz-Weiß-Negativfilme übrigens auch als Mittelformatfilme, also als 120er-Filme, sowohl den HP5 als auch den T-Max und den Tri-X. Was bei mir noch aussteht, ist der Test von dem, das muss ich tatsächlich überlegen, wie heißt der? Schlecht vorbereitet. Ich glaube HP4. Aber wir machen das jetzt mal so. Wir machen jetzt mal eine kleine Live-Recherche. Ilford FP4. Nicht HP4, sondern FP4. Das war jetzt mein Fehler. Der Ilford FP4 hat eine ISO von 125. Ist ähnlich wie der HP5 von dem Kontrastverhalten. Ein bisschen weicher soll er sein und vor allem ein super feines Korn haben. Und den habe ich bisher leider noch nicht verschossen. Den habe ich als 120er für mir mal gekauft, in meine Mittelformatkamera. Habe ihn oder wollte ihn ganz bewusst mal für die Landschaftsfotografie einsetzen, wo ich eben mehr Details haben will und weniger deutliches Korn. Habe ihn aber irgendwie noch gar nicht eingesetzt. Es gibt auch von Ilford übrigens den, wie heißt der, Delta 400. Genau, Delta 400. Das ist ein Film, der noch feineres Korn haben soll als der FP4. Und der Delta 400 soll super gut geeignet sein für super scharfe, kornfreie oder kornarme Aufnahmen, die man auch super gut scannen kann. Also wenn dir das bei der Schwarz-Weiß-Fotografie wichtig ist, im Mittelformatbereich oder auch im Kleinbildformatbereich, ist ja egal, schau dir den Ilford Delta 400 an oder halt als Kodak-Äquivalent der T-Max 400. Gut, das waren eigentlich jetzt so meine Empfehlungen. Wie gesagt, ich habe dazu auch in meinem Blog einen Beitrag geschrieben, Anfang des Jahres, im Januar. Schau da mal rein, ich verlinke dazu auch in den Shownotes. Dort findest du dann einfach die ganzen Informationen zu den einzelnen Filmen in Textform. Siehst auch einige Beispielfilme, sicherlich ganz interessant, da mal reinzuschauen. Und ja, wie gesagt, was dort nicht enthalten ist als meine heutige Empfehlung für die Landschaftsfotografie in Farbe, ist eben der Kodak Ekta 100. Das ist jetzt eine Erfahrung, die ich in dem Sommer gemacht habe. Wie gesagt, jetzt vor kurzem gescannt habe, die Negative und ja, super positiv überrascht bin. Ich hoffe, die Folge war ein bisschen interessant für dich. Du hast das eine oder andere mitgenommen. Wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben, wenn du bei YouTube zuhörst. einen Kommentar. Lass unbedingt einen Kommentar da. Wenn du einen Daumen nach unten machst, lass bitte auch eine konstruktive Kritik bei den Kommentaren da, dass ich weiß, was ich beim nächsten Mal besser machen kann oder anders machen kann. Schreib auch gerne dazu, wenn alles einfach nur scheiße war oder das Thema dir nicht gefallen hat. Kein Problem. Ich nehme jede Kritik an, solange sie konstruktiv bleibt. Wie gesagt, freue mich über einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten. Freue mich natürlich super, super über dein Abo. Das ist auch die beste Möglichkeit, um halt über jede neue Episode informiert zu bleiben. Aktuell ist der Rhythmus bei mir so, dass ich alle 2 Wochen eine Episode rausbringe. Meistens dienstags, manchmal auch erst mittwochs. Das ist so der Rhythmus, auf den du dich einstellen kannst. Du kannst meinen Podcast auch über fast alle Podcast-Plattformen hören und dort natürlich auch kommentieren und bitte auch bewerten. Und meinen Podcast findest du auch in meinem Blog www.blende2.de. Und alle Links findest du wie immer in den Shownotes bei den einzelnen Plattformen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Ganz kurze Ergänzung. Ich war heute Mittag einkaufen und habe nochmal nachgeschaut. Der Kodak Gold 200 hat tatsächlich 36 Aufnahmen. Also keine 24, wie ich gerade in der Folge berichtet habe, sondern tatsächlich 36 Aufnahmen. Und ist im Dreierpack mit 8 Euro aufgerundet extrem günstig, meiner Meinung nach. Das ist wirklich so die vom Preis-Leistungs-Verhältnis optimale Empfehlung. Und der Ultramax 400, da habe ich auch nochmal nachgeschaut, der hat tatsächlich nur 24 Aufnahmen. Ja, und der Aquavista 400 meine ich auch. Also das ganz kurz nochmal als Ergänzung, weil ich da in dieser Episode ein bisschen Quatsch erzählt habe, glaube ich. Also, in diesem Sinne noch einmal tschüss und bis zur nächsten Folge.